Ich habe einen neuen Namen für unsere Gemeinde. Nach 25 Jahren ist es ja mal Zeit für einen Namenswechsel oder so. Der Name passt auf der einen Seite so schon zu uns, weil wir das schon teilweise leben und davon geprägt sind. Auf der anderen Seite ist dieser Name noch ein bisschen zu groß für uns. So wie so ein Jackett, in das man erst noch reinwachsen muss. Wie wäre es, wenn wir eine Allelon-Gemeinde wären? Zugegeben, das hört sich ein bisschen komisch an. Meinetwegen könnten wir uns auch Freie Evangelische Allelon-Gemeinde nennen, das wäre auch okay. Ja, es klingt ein bisschen strange. Ist auch griechisch, das ist ja gerade auch nicht so ganz unbelastet. Aber auf Deutsch hört sich's auch nicht wirklich originell an, denn das heißt übersetzt einander. Freie Evangelische Einandergemeinde. Um was geht es? Es gibt im Neuen Testament 100-mal diesen Ausdruck Allelon, und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Liebt einander, vergebt einander, nehmt euch einander an, betet füreinander und so weiter. 100-mal in unterschiedlichen Kontexten. Und ich habe den Eindruck, dass in diesem kleinen Wort einander, Allelon, das Wesen von Gemeinde auf ganz, ganz geniale Art und Weise zum Ausdruck kommt. Wäre doch cool, wir wären eine Allelon-Gemeinde. Eine Gemeinde, wo man füreinander einsteht, wo man einander trägt. Wenn in Böblingen die Leute wüssten, auf der Hulb gibt es eine Einandergemeinde. Die lieben einander. Die sind geduldig miteinander. Ich habe den Eindruck, das wäre eine tolle Kennzeichnung für uns. Und ich möchte so in den nächsten Monaten immer mal wieder, wenn ich dran bin, eine dieser Bezeichnungen, dieser Merkmale in einer Predigt mit uns betrachten, wo es um dieses Einander geht. Heute möchte ich beginnen mit unserer Jahreslosung. Die Katharina wirft uns die an die Wand. Die steht in Römer 15, Vers 7. Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf, nehmt einander an, wie der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Da ist es, dieses Einander. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Römerbrief geht. Römerbrief ist wahrscheinlich die theologische Hauptschrift des Paulus, mit genialen Gedankenführungen, großartigen geistlichen Sichten. Aber ich habe so den Eindruck, meistens schaffen wir es im Römerbrief so bis Kapitel 8. Und dann ermüden wir. Und wenn dann Paulus so in Kapitel 15 ankommt, da sind wir schon gar nicht mehr wirklich dabei. Ab Kapitel 12 geht es im Römerbrief auch um ganz viele praktische Fragen des Zusammenlebens als Gemeinde. Um ganz viele Alltagsfragen. Und lange Zeit hatte ich so den Eindruck, es ist ein bisschen schade, dass der Paulus nach seinen theologischen Höhenflügen irgendwo in den Niederungen des Alltags ankommt. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass der Römerbrief so aufhört, nachdem da so großartige Visionen entworfen werden, so wirklich die höheren Atmosphären der geistlichen Welt entfaltet werden, und dann wird's ganz praktisch. Aber ich glaube, dass ich da lange Zeit was missverstanden habe. Denn der Paulus hat es ganz bewusst so angelegt, und das steckt auch in diesem Vers drin. Der Paulus sagt uns, wenn das Evangelium von Jesus Christus nicht in den Niederungen des Alltags ankommt, dann ist es nicht das Evangelium von Jesus Christus. Wenn das Evangelium, wenn die gute Nachricht von Jesus Christus, wenn die nicht in den Niederungen des Alltags ankommt, wenn das nicht ganz praktisch wird, dann ist es nicht das Evangelium von Jesus Christus. Oder mit anderen Worten, vergesst euer ganzes geistliches Gedöns, wenn es nicht praktisch wird. Vergiss dein ganzes Bibelwissen, wenn es nicht dazu führt, dass ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Nach Paulus gibt es sozusagen einen Lackmustest, einen Echtheitstest auf die uns ganz unwahrscheinlich überfordernd klingende Frage: Hast du den Römerbrief verstanden? Oder gar, hast du das Evangelium kapiert? Und bevor du jetzt vorschnell mit irgendwelchen theologischen Erklärungen kommst und sagst, ja, ja, da war doch was, da weiß ich auch Bescheid, würde der Paulus sagen, der Echtheitstest, der Bewährungstest, ob du das, den Römerbrief, ob du das Evangelium, ob ich das verstanden habe, ist ganz, ganz simpel und einfach. Nehmt einander an, nehmt einander auf, wie Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Ihr merkt, hey, es gibt im Neuen Testament so ein paar wenige Verse, wo das ganze Evangelium komprimiert zusammengefasst ist. Gibt's nicht viele, aber so brillanten, wo in einem Satz alles gesagt ist. Das ist einer von denen. Das ist die Summe. Das ist alles, was wir wissen müssen. Da ist wirklich alles enthalten. Lasst uns diesen Vers einfach kurz miteinander anschauen. Lasst uns diese drei Teile miteinander anschauen, aus denen dieser Vers besteht. Es ist ja relativ eindeutig, dass es drei Teile sind. Einen ersten Teil nehmt einander auf, einen mittleren Teil, wie Christus euch aufgenommen hat, und dann noch einen letzten Bestandteil dieses Satzes: zu Gottes Herrlichkeit. Beginnen wir mit dem letzten. Zu Gottes Herrlichkeit heißt es in der Elberfelder Übersetzung, die uns vielleicht geläufigere Übersetzung, die Luther-Übersetzung, in der die Jahreslosung ja auch überall vertextet und bebildert wurde. Da heißt es zur Ehre, zu Gottes Ehre oder Gott zur Ehre. Und als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Begriff Gott zur Ehre, da habe ich gedacht, meine Güte, was wurde schon alles unternommen im Laufe von Jahrhunderten und zwei Jahrtausenden unter dem Vorwand, die Ehre Gottes zu suchen. Es geht um die Ehre Gottes im Heiligen Land. Darum lasst uns Kreuzzüge unternehmen, um die Ehre Gottes wiederherzustellen, die Moslems verschmutzt und verschandelt haben. Wir müssen da wieder militärisch aktiv werden, um Gottes Ehre wiederherzustellen. Ketzerverbrennungen wurden unternommen im Namen der Ehre Gottes. Es geht alles um die Ehre Gottes. theologische Grabenkämpfe gegen Abweichler in den eigenen Reihen. Kleidervorschriften wurden so begründet. Wenn du das trägst oder dich so anziehst, das dient aber nicht zur Ehre Gottes. Musikalische Stilfragen wurden so verhandelt. Musik muss zur Ehre Gottes sein. Und der Paulus sagt, ihr habt gar nichts begriffen. Nichts. Denn die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes wurde am Kreuz offenbart. Und da sind wir jetzt schon beim mittleren Teil. Wie Christus euch angenommen hat. Wie Christus euch aufgenommen hat. Dort am Kreuz, wo der Messias, der Christus ist hier mit Artikel. Das ist ein Hinweis, es geht nicht um einen Namen, es geht um diesen von Gott beauftragten und bevollmächtigten Retter und Erlöser Israels. Dort, als der Messias seine Hände ausgebreitet hat für alle Menschen, um Vergebung zu schenken. Dort, wo nicht die Kraft und die pure Gewalt gesiegt hat, sondern wo Gott sich ganz ohnmächtig gezeigt hat. Dort, wo Gott in Geduld die Krankheit und Schwachheit der Menschen getragen hat. Dort leuchtet die Ehre, die Herrlichkeit Gottes auf. Herrlichkeit, das ist viel mehr als Ehre. Das bedeutet strahlende Schönheit. Das bedeutet Lichtglanz. Von Herrlichkeit, da ist man hingerissen. Da staunt man. Und ich habe mir das wurde mir so irgendwie so deutlich, wie ich das auch schon erlebt hatte, dass man vielleicht in seinen Ferienort, in sein Urlaubsziel nachts irgendwann anreist, vielleicht im Nebel und man todmüde in sein Bett fällt. Man hat von der Umgebung eigentlich noch gar nichts mitbekommen. Man weiß noch gar nicht, wie es da aussieht. Und am nächsten Morgen steht man am Fenster und sagt, wow, unglaublich. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja schön. Das ist ja unbegreiflich. Da habe ich gestern Abend überhaupt keine Ahnung gehabt. Da war es dunkel, da war es neblig. Keine Ahnung. Unfassbar. So ist das mit dem Kreuz. Als Jesus gekreuzigt wurde, war es Nacht. Da war es dunkel, da war Nebel, da war Sonnenfinsternis. Und kein Mensch hat begriffen. Aber am Ostermorgen, hat Gott den Vorhang zur Seite gezogen. Und Menschen haben angefangen zu begreifen, wow, unglaublich. Was für eine Schönheit. Was für eine Herrlichkeit Gottes. Was für ein Wunder ist da passiert. Wie zeigt sich Gottes Wesen in einer uns für uns unvorstellbaren Weise und Schönheit. Dass Gott so mit den Sündern, mit den Menschen umgeht. Dass Gott alle Menschen umarmt. Die sich vertrauensvoll an ihn wenden. Das ist Herrlichkeit. Das ist jetzt das Mittelstück. Wie Christus euch, wie der Messias euch aufgenommen hat. Was hat Jesus denn getan? Schon als er auf der Erde unterwegs war, er hat die Unberührbaren umarmt. Er hat gegessen mit Menschen, die ausgestoßen waren. Er hat sich eingelassen auf die man nicht angeschaut hat vor denen man den Blick verbarg, an denen man stolz vorbeimarschiert ist. Christus, Jesus hat die Menschen aufgenommen, angenommen. Dieses Wort, was da steht, kann zunächst einmal begrüßen, meinen ganz, ganz einfach, ganz simpel, begrüßen. Denkt man, ja, oh, das ist ja eine einfache Nummer. Ist ja schön, wenn es weiter, wenn es nicht viel kostet, grüß Gott zu jemand sagen, ist ja nicht so arg schwierig. Aber zur Zeit Jesu war das ein bisschen anders. Wir haben einige Hinweise in den Evangelien. Da sagt zum Beispiel Jesus, weh euch Pharisäern, die ihr in der Synagoge vorne sitzt und in den Straßen von den Menschen begrüßt werden wollt. Hoppla. Was sagt Jesus über die Pharisäer? Er sagt, die wollen begrüßt werden. Die begrüßen nicht, die wollen begrüßt werden. Kein Pharisäer hätte, wenn er so unterwegs gewesen wäre, von sich aus einen Zöllner gegrüßt. Überhaupt nicht. Kein Pharisäer hätte einen Ausländer begrüßt. Kein Pharisäer hätte von sich aus eine Frau begrüßt. Das macht er nicht, das gehört sich nicht, das brauche ich nicht. Also schon beim Begrüßen wurde deutlich, es gibt Menschen, die sagen, hier bin ich, begrüßt mich mal, ich bin was wert. Und Jesus sagt, wenn ihr nur die begrüßt, die euch begrüßen, was ist das wert? Seid ihr die Initiatoren. Geht, macht ihr den ersten Schritt. Reißt die Barrieren nieder im sozialen Miteinander. Geht aufeinander zu. Das war revolutionär. Aber aufnehmen, annehmen bedeutet noch mehr als begrüßen. Es heißt wirklich willkommen heißen. In den Arm nehmen. Das Haus öffnen. Heimat bieten. Volle Gemeinschaft gewähren. So hat Jesus gelebt, während er hier bei uns war. Aber so hat er dann auch bis ans Kreuz gelebt, die Arme weit ausgebreitet. Und Paulus spitzt das jetzt zu hier in Römer 15, Vers 7 und sagt, so hat er auch euch aufgenommen. Euch. Und ein paar Kapitel vorher, in Römer 5, hat er geschrieben, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Christus, Jesus hat uns, hat euch hat aufgenommen, als wir noch seine Feinde waren. Er hat uns aufgenommen, indem er unsere Krankheit und unsere Schmach auf sich geladen hat. Indem er, so sagt es Paulus an einer anderen Stelle, für uns zur Sünde wurde. Das ist das Mittelstück. Wie Christus euch aufgenommen hat. Und Paulus stellt uns hier Jesus nicht nur als Vorbild hin, macht es wie Jesus, sondern er zeigt uns in seinem ganzen Brief, den wir im Ohr haben, oder vielleicht noch einmal durchlesen dann, er zeigt uns, dass Jesus uns aufgenommen hat, und zwar ohne, dass wir irgendeine Vorleistung gebracht haben. Ohne, dass wir irgendetwas dazu beigetragen haben. Und das bedeutet, dass Jesus nicht nur unser Vorbild ist, sondern auch tatsächlich unser Erlöser. Er ist nicht nur unser Beispiel, dem wir nachahmen und nacheifern, sondern er ist auch der, der uns in diesen Raum der Liebe und der Annahme erst einmal hereinliebt und dadurch die Voraussetzung allererst schafft, dass wir lieben können. Das Evangelium besteht darin, dass Liebe Gegenliebe erweckt. Liebe erweckt Gegenliebe. Es geht nicht darum, streng dich an, reiß dich zusammen. Mensch, gib mal ein bisschen dir Mühe, sondern Paulus erinnert uns daran, Christus hat euch hineingeliebt in seine Gemeinschaft. Er überschüttet euch mit Annahme und Liebe und das könnt ihr jetzt weitergeben. Christus eröffnet einen Raum der Annahme, in dem wir leben dürfen. Und in dieser Annahme können wir dann auch den ersten Teil dieses Verses praktizieren. Also ohne dieses Mittelstück, das ist wie so ein Scharnier. Ja, ohne dieses Mittelstück richtig verstanden zu haben, funktioniert auch der erste Teil nicht. Wenn es da klemmt, wenn wir das als moralische Aufforderung, als Peitsche, als Druck empfinden, dann wird es nicht funktionieren. Es wird nur dann eine Kraft entfalten, wenn wir als geliebte Menschen, als von Christus zutiefst akzeptierte und angenommene Menschen das auch so erfahren und dann weitergeben. Und jetzt sind wir beim ersten Teil. Nehmt einander auf. Allelon. So wie Christus. Und nicht nur wie Christus, sondern auch in diesem Angenommensein, in dieser unfassbaren Liebe des Christus. Da geht es, auch wenn wir den Römerbrief ein bisschen näher anschauen, um mehr als um Geschmacksfragen. Um mehr als nur Stilangelegenheiten. Es geht um mehr als nur ein bisschen Toleranz. Es geht bei diesem Annehmen und Aufnehmen wirklich um das ganz andere. Um das uns Fremde. Um das, was uns wirklich belastet. Was uns Angst macht. Was Gräben zwischen uns aufreißt. Um das geht es. Es geht um das Annehmen der Geächteten, der Ausgestoßenen, um die Annahme derer, um die wir sonst einen großen Bogen machen, die nicht zu unserem Klientel, zu unserem Freundeskreis gehören. Und Jesus sagt, tut das bitte ohne Gegenleistung. Jesus sagte sogar in der Bergpredigt mal ganz zugespitzt, bitte, bitte, leiht doch nur denen etwas, von denen ihr wisst, dass ihr es nicht zurückkriegt. Das ist eigentlich eine völlig neue Definition von Leihen. Leihen ist ja gar nichts, das ist ja nur ein Tauschgeschäft mit zeitlichem Verzögerungsmechanismus. Aber es geht um was anderes. Als Christen werdet ihr dadurch erkennbar, dass ihr Leid ganz bewusst gebt, doch dem, von dem ihr von vornherein wisst, der kann es euch nicht wiedergeben. Das ist es. Und das Tolle ist, dass dieser letzte Teil sich auch auf den ersten Teil bezieht. Also, zu Gottes Herrlichkeit. Man weiß das nicht so grammatikalisch. Bezieht sich das jetzt auf den Mittelteil, also dass Christus euch aufgenommen hat? Ja, natürlich, dadurch wurde Gott verherrlicht, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber der letzte Satz zu Gottes Herrlichkeit kann sich grammatikalisch auch auf den ersten Teil beziehen. Wenn wir einander aufnehmen, dann strahlt Gottes Herrlichkeit auf. Dann werden Menschen hingerissen sein von Gottes Glanz und Schönheit. Ich glaube, es würde Spaß machen. Es wäre lohnenswert, eine Allelon-Gemeinde zu sein. Auch wenn wir diesen Namen vermutlich nicht offiziell übernehmen auf unserer Homepage. Und weiterhin ganz bieder und brav freie evangelische Gemeinde heißen. Aber in unserem Namen steckt es ja auch drin. Evangelisch, evangeliumsgemäße Gemeinde. Das ist es. Das ist der Kern. Darauf kommt es an. Wie könnte das praktisch aussehen? Nun, wir bräuchten jetzt Wochen und Monate, um das wirklich in der Konkretion zu buchstabieren. Was heißt das jetzt, als Gemeinde uns gegenseitig aufzunehmen und anzunehmen? Ich möchte nur noch ganz kurz ein paar kleine Hinweise geben. Das sind wirklich nur Blitzlichter. Es gibt in dieser Gemeinde Trauernde. Und Trauernde fühlen sich oft alleingelassen, hilflos, wie ausgestoßen. Und oft haben Trauernde auch die Tendenz, sich einfach zurückzuziehen aus der Gemeinschaft, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Und wir sind diesen Trauernden oft manchmal genauso hilflos, wie sie sich fühlen. Aber Jesus sagt uns, nehmt einander an, nehmt einander auf, weint mit den Weinenden. Seid fröhlich mit den Fröhlichen, aber weint mit den Weinenden. Und bei diesem Aufnehmen geht es eben nicht um Ratschläge oder um Trost, sondern einfach den Schmerz miteinander auszuhalten. Da zu sein für den anderen. Es gibt in dieser Gemeinde chronisch kranke Menschen. Chronische Krankheiten, das ist was ganz anderes als akut krank zu sein. Wenn du akut krank bist, dann weißt du, das geht wieder vorbei. Du kriegst auch für eine bestimmte Zeit die Aufmerksamkeit, die Zuwendung von Menschen. Das ist toll. Also ist auf jeden Fall bei allem, was da auch schwer ist, auf jeden Fall irgendwie was sehr Tröstendes. Aber chronisch krank zu sein, egal jetzt ob körperlich oder auch vielleicht psychisch, das ist ein Stigma. Das ist eine Last. Weil irgendwann bröckelt das Interesse und du bist einfach gar nicht mehr interessant und niemand fragt mehr nach dir und alle denken, oh, was soll ich da noch machen? Ist ja eh, kann man nichts mehr tun und so weiter. Und solche Menschen sind oft ganz am Rande. Mir hat jemand aus unserer Gemeinde gesagt, das tut mir weh, das so sagen zu müssen, aber ich habe den Eindruck, dass niemand mehr Zeit mit mir verbringen möchte. In unserer Gemeinde gibt es auch Cliquen. Das ist ja auch natürlich. Man redet gerne mit denen, wo man auf einer Wellenlänge schwimmt und liegt und denkt und empfindet. Da ist nichts Falsches dabei. Aber wenn wir uns nur noch hauptsächlich mit den Menschen treffen, die auf unserer Wellenlänge sind, die zu unserer Clique gehören, dann fühlen sich andere Menschen nicht mehr zugehörig. Dann sagen sie, es ist schwer, hier reinzukommen. Hier kennt schon jeder jeden und wenn ich da bin, dann fühle ich mich irgendwie fehl am Platz. Wir haben in dieser Gemeinde Migranten. Und da brauche ich gar nicht jetzt groß erklären, welche Probleme damit verbunden sind. Und ich sage auch nicht, dass wir Antworten haben auf diese gesellschaftspolitischen Fragen. Und das erwartet Jesus von uns überhaupt nicht, dass wir Antworten oder Lösungen haben. Jesus sagt nur, nehmt einander an, geht aufeinander zu. Und ich sag's mal so, lieber liebevoll hilflos sein, als lieblos gleichgültig. Lieber liebevoll hilflos sein, als lieblos gleichgültig. Ich möchte uns Mut machen, uns herausfordern lassen von diesem kleinen Wörtlein Allelon. Ich möchte gerne mit euch verändert werden zu einer Allelon-Gemeinde. Ich möchte gerne erleben mit euch gemeinsam, dass wir uns gegenseitig helfen, ihr mir, wir gemeinsam, dass wir einander aufnehmen, dass wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Dass das Evangelium wirklich in den Niederungen unseres Alltags ankommt. Und vielleicht wäre ja eine praktische Idee am Ende dieser Predigt, dass heute alle diejenigen, die nichts zum Grillen dabei haben, weil sie vergessen haben, was einzukaufen oder das nicht gewusst haben, einfach trotzdem mitkommen nachher Wir werden das noch nachher gleich hören. Und wir einfach teilen miteinander, sodass alle satt werden. Wäre nur so eine Idee. Also auch diejenigen, die jetzt irgendwie nachher denken, wenn das angekündigt wird mit dem Grillen und so, ah Mist, ich bin heute Gast oder ich habe vergessen, gestern noch rechtzeitig einzukaufen, macht überhaupt nichts. Kommt mit. Wir teilen miteinander, das kriegen wir hin. Seid herzlich willkommen, seid eingeladen bei uns. Wir sind eine Allelon-Gemeinde. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du Retter Israels und der ganzen Welt, du hast uns vorgelebt, dass Liebe nicht ein Wort ist. Dass Liebe keine Theorie ist und auch kein Gefühl, sondern dass Liebe darin besteht, die Schmerzen, die Schmach der Ausgestoßenen und der Verachteten zu tragen. Dass Liebe sich darin besteht, sich nicht selbst zu gefallen zu leben, sondern den anderen zu suchen, bis man ihn gefunden hat. Dass Liebe darin besteht, gerade diejenigen zu suchen, von denen wir durch Gräben getrennt sind. Du hast uns umarmt am Kreuz. Und wir verstehen immer noch nicht, begreifen immer noch nicht ganz diesen Lichtglanz und diese Herrlichkeit, die am Kreuz offenbar wird. Und jetzt wollen wir uns anstecken lassen von dieser Herrlichkeit, anstecken lassen von deiner Liebe, hineinlieben lassen von dir in diese Fähigkeit, auch andere zu lieben. Wir wollen das, was wir selber empfangen haben, weitergeben. Und wir beten darum, dass du uns zu einer Allelon-Gemeinde machst, dass wir die Menschen annehmen können, die uns Mühe machen, die uns nicht liegen, dass wir erste Schritte tun, dass wir Initiatoren von Kontaktaufnahme und Versöhnung werden. Wir beten darum, Jesus Christus, dass wir aus der Mitte, aus der Kraft, aus der Herrlichkeit deines Kreuzes heraus dein Evangelium weiterleben. Amen.